also quasi war ich in Laucha in der Kirche offen homosexuell und zu Hause nicht. Und damals habe ich das, glaube ich, auch nicht begreifen können, was das, wie wichtig das ist. Das ist jetzt nur, wenn ich so zurückblicke oder auch, wenn ich drüber nachdenke, wie das anders gewesen wäre, wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich jemanden getroffen habe, der queer ist, wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich das einfach offen leben konnte, wie viel schwerer das gewesen wäre. Mhm. Also ich glaube, ich hatte einfach, oder wir hatten einfach super Glück, dass es diesen Ort gab.
Voll.
Und das war damals war das halt einfach so und wir hatten diesen Ort und wir haben uns da sicherlich alle wohlgefühlt, aber wie groß das war und wie viel Bedeutung das wahrscheinlich für uns hat und für unsere Entwicklung, für das Eingestehen, dass man vielleicht auch homosexuell ist, war das, glaube ich, super wichtig und hat richtig viel ausgemacht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Bianca und Fabian. Beide haben sowohl einander als auch ein Stück sich selbst in der Kirchengemeinde in Laucha in Sachsen-Anhalt kennengelernt. Denn dank der Pfarrerin der Gemeinde und anderen Menschen fanden Bianca und Fabian einen Ort, an dem sie ihr Queersein bereits in jungen Jahren nicht nur für sich finden, sondern auch leben konnten. Mit Bianca und Fabian rede ich deshalb über Kirche als Ort gelebter Akzeptanz, eine sehr engagierte Gemeinde, PfadfinderInnen und Fabians Hochzeit als erste gleichgeschlechtliche kirchliche Trauung in Laucha. Dazu von mir vorab noch eine kleine Personal Note. Mit dieser Episode wird Somewhere Over the Hay Bale genau ein Jahr alt. Deshalb danke an alle HörerInnen, SupporterInnen und all meine InterviewpartnerInnen, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet. Somewhere Over the Hay Bale ist mir ein persönliches Herzensprojekt. Ich freue mich so sehr darüber, dass ihr dabei seid und ich kann das nächste Jahr mit euch kaum abwarten. Hallo Fabian, hallo Bianca.
Hi.
Hallo. Hey, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit euch sprechen kann. Und bevor wir loslegen mit allen Sachen, ich möchte jetzt gerne anfangen, alle meine Gäste am Anfang zu fragen, mit welchen Pronomen sie sich eigentlich wohlfühlen. Mögt ihr mir das einmal verraten, mit welchen Pronomen fühlt ihr euch wohl?
Sie.
Ja.
Cool, dankeschön. Wie lange kennt ihr beiden euch schon?
So 10, nee, länger, Quatsch, 15 Jahre, glaube ich.
Ja.
Also ich war, glaube ich, 11, als ich in den Jugendchor gekommen bin.
Ach, krass. Ja, auf jeden Fall schon super lange, aber wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass wir so gar nicht mehr so richtig auseinanderkriegen, wann genau wir uns kennengelernt haben, weil es eine relativ lange Zeit gab, in der wir uns zwar kannten, aber nichts miteinander zu tun hatten. So richtig angefreundet hatten wir uns dann erst später, als wir zusammen in Jena studiert hatten.
Ah, echt?
Ja, weil wir das gleiche Nebenfach hatten. Psychologie als Nebenfach und haben uns da quasi nochmal neu kennengelernt wieder.
Ja. Aber ich erinnere mich, wie wir tatsächlich in Laucha am Pfarrgarten saßen und ich hatte irgendwie meinen Brief mit von der Uni und dann da haben wir festgestellt, dass wir das gleiche Nebenfach haben.
Stimmt.
Und vorher wart ihr so ein bisschen so, hey na, und dann seid ihr zusammen nach Jena gegangen quasi.
Genau.
Schon, also haben uns in Jena getroffen quasi.
Ah ja.
Und vorher waren wir eben in dem, in der jungen Gemeinde oder in dem Kirchenchorkreis in Laucha schon, man hat sich gesehen, man hatte Schnittmengen vom Freundeskreis, aber war jetzt nicht so eng miteinander. Ja.
Genau, jetzt habt ihr diesen Ort schon angesprochen, Laucha, um den soll es heute ganz viel gehen, aber ihr habt gar nicht in Laucha gewohnt, richtig? Sondern ihr habt eigentlich in anderen Orten gewohnt.
Genau, ja, also ich habe in Hohndorf gewohnt, das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Kaff, das keiner kennt, in der Nähe von Naumburg an der Saale.
Mhm, also im Süden von Sachsen-Anhalt.
Genau, ja, quasi schon fast Thüringen. So. Mhm. Ja, und da ist wirklich der Hund begraben.
Inwiefern?
Ich glaube, da gab es damals, als ich ein Kind war, vielleicht so um die 60 Einwohner in dem Dorf.
Das ist sehr wenig.
Das ist sehr wenig. Ich glaube, jetzt gibt es mittlerweile auch nur noch 50 oder so roundabout. Ja, also wahrscheinlich gab es da einfach mehr Hunde und Katzen als Menschen auf jeden Fall.
Bianca, wie war das bei dir?
Genau, ich komme aus Burgscheidungen. Das ist nicht so weit weg von Laucha, also es sind 5 bis 10 Minuten im Auto, je nachdem. Ist auch mittlerweile eingemeindet worden zu Laucha, also ich muss jetzt immer Laucha auf meine Briefe schreiben, wenn ich einen nach Hause schicke. Genau, ich bin auch in Laufer zur Schule gegangen, sowohl Grundschule als dann auch später Gymnasium. Deswegen ist es für mich schon näher dran. Aber Burgscheidung an sich ist jetzt auch nicht so groß. Wir haben 400 Einwohner. Gefühlt war ich auch mit dem halben Dorf verwandt. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Aber dann war da halt die eine Familie, die auch irgendwie relativ viele Kinder hatte. Und dann habe ich da auch viel Zeit verbracht. Also ich glaube, ich hatte schon immer auch so Spielfreunde bei mir auf dem Dorf.
Und dann, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dann klingt das ja tatsächlich ziemlich classy so. Laucha ist die nächstgrößere Stadt oder zumindest der nächstgrößere Ort. Und es gibt wahrscheinlich eine Schule und alle Kids aus den darum gelegenen Gemeinden müssen dann halt immer nach Laucha tingeln, um Schulbildung zu erhalten, oder?
Ja, also ich habe das nie als Stadt bezeichnet, Laucha. Für mich war die nächstgrößere Stadt immer Naumburg. Mhm. Ja, aber Laucha war schon so, was so am nächsten dran ist, was eine Infrastruktur hatte, sage ich jetzt mal. Ne? Da war meine Schule, da war Einkaufsläden, da war ein Bahnhof, wo auch regelmäßiger vielleicht mal ein Zug fährt.
Bei mir ist es ein bisschen anders. Also bei mir war wirklich Naumburg so das nächstgrößere, wo ich dann auch immer hingefahren werden musste. Es fuhren ja keine Busse oder irgendwie sowas. Mhm. Ich bin erst mit einem Schulwechsel, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, überhaupt mit Laucha in Berührung gekommen. Also das war damals noch 7. Klasse. Ich war der letzte Jahrgang, der erst mit der 7. Klasse aufs Gymnasium gehen durfte. Danach war es ja 5. Klasse schon, in Sachsen-Anhalt jedenfalls. Und vorher hatte ich damit gar nichts im Hut. Und durchs Gymnasium dann, ja.
Und komme ich mal zu meiner Standardfrage. Wenn ich Laucha sage, was sind die ersten drei Dinge, die euch dazu in den Kopf kommen?
Heimat, tatsächlich. Rechts und Gemeinde. Mhm. Oder Gemeinschaft,
Wenn du sagst Heimat, ich gehe da einmal kurz erst drauf ein, wenn du sagst Heimat, hast du noch Konnecke gerade nach Laucha?
Ja, viel. Also zum einen bin ich ja oft noch in der Kirchengemeinde quasi vor Ort, dass ich da auch einfach Leute besuche, dass ich die Pfarrerin besuche, dass ich da mal anrufe oder mit unserem Kirchenmusiker ist ja mittlerweile ein Freund von uns, da noch viel Kontakt. Also wenn ich zu Hause bin, bei meinen Eltern quasi.
Die wohnen noch in
Burgscheidungen.
Burgscheidungen.
Genau, die wohnen noch in Burgscheidungen. Bin ich auch immer mal in Laucha und besuche da Leute. Also, genau, also diese ganze Gegend ist für mich viel mit einem Heimatgefühl verbunden.
Mhm. Und du hast rechts, hast du noch gesagt. Gibt es auch dieses tendenziell omnipräsente Nazi-Problem?
Ich glaube in Laucha auch mehr als vielleicht in anderen Dörfern. Genau, also ne, wir waren da schon in so einer Blase drin, aber wenn man mal objektiv auf Laucha guckt, ist es, glaube ich, schon sehr rechts geprägt. Ganz berühmt auch dieser Fußballtrainer, der diese Jugendmannschaft trainiert hat, der auf, also ich glaube, das war so der bekannteste NPDler in Mitteldeutschland. Mein Fußballtrainer war das damals.
Echt? Hast du das damals gewusst, als du beim Fußball warst?
Ich glaube nicht. Da war ich, glaube ich, viel zu jung, um diese Thematik überhaupt zu verstehen. Also als ich im Verein war jedenfalls. Aber das Hitlerbärtchen hätte schon ein Hinweis sein können.
Hatte der einen Hitlerbart?
Naja, der hat einen Hitlerbart und einen Fukuhila.
Wow.
Ja, ich glaube, das ist einfach, der ist einfach ein krasses Bild für die Gegend geworden. Dadurch, dass er dann auf ganz vielen NPD-Plakaten auch drauf war und irgendwie auch aktiv in der NPD war. Und dann gab es auch ganz viele Diskussionen, dass er nicht mehr trainieren darf. Und jetzt darf er aber, glaube ich, doch noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er gerade noch Kinder trainiert oder nicht.
Was sind deine drei Sachen, an die du denkst, wenn du an Laucha denkst?
Ja, ich hatte auch NPD als allererstes.
Auch die gleiche Story mit dem Fußballtrainer?
Genau. Was ich immer sehr bezeichnend fand damals, wir hatten zum Beispiel einen Busfahrer, der hat immer also es war ein älterer, korpulenterer Mann, der sein Hemd immer so weit offen getragen hat, dass man seine weiße Brustbehaarung gesehen hat, damit jeder auch sein eisernes Kreuz als Kette sieht.
Oi, boy.
Und der hat sich tatsächlich auf offener Straße mit dem Fußballtrainer mit Hitlergruß begrüßt.
Oh so im Gott, Leute!
Das ist schön, der wohnt bei mir im Dorf. Also der hat an seinem Briefkasten eine schwarz-weiß-rote Fahne, der hat das eiserne Kreuz an seiner Tür hängen und ich meine zu wissen, dass der auch ein Hitlerbild in seiner Garage hat, dadurch da immer mal vorbeigelaufen bin. Ja. Und eine Fahne im Garten hat er auch noch, eine schwarz-weiß-rote.
Scheiße.
Ja, und genau wie du sagst, also ich glaube, das Thema ist im Osten wirklich omnipräsent, aber eben in manchen Städten schlimmer als in anderen. Ich glaube, in Naumburg ist es nicht so ein Riesenproblem, aber Laucha ist halt wirklich in der Region schon dafür bekannt. ja, dass da die NPD sehr stark ist und halt eben auch viel, ja, ich sag mal, versucht hat wirklich, oder die, ja, ich sag mal, Jugendarbeit gemacht hat, also versucht hat irgendwie an die junge Generation ranzukommen.
Und das ist ja auch so eine Klassik-Nazi-Taktik mit so bürgerlichem Anstrich, dass sie so ihren Kack halt irgendwie an Leute weitergeben können, die das noch nicht so kritisch reflektieren können, sondern es von Anfang an da in die Köpfe reinpacken.
Okay. Genau, ja. Genau, das war das erste. Das zweite, Weinbau. Weil die Gegend halt einfach, ne?
Love it. Naja, ich finde es richtig großartig. Ich war schon sehr oft sehr betrunken in dieser Gegend, glaube
ich. Ja, das Winzerfest ist ja auch da in der Nähe in Freiburg.
Ich war da auch schon sehr, sehr betrunken.
Das dritte Wort, das mir eingefallen ist, ist eben Jugendchor. Aber ich glaube, das ist für mich mehr so ein Gefühl von ja, Gemeinschaft. Und vielleicht so, wie man Gemeinde im weiteren Kreis fassen kann.
Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, Bianca. Genau, das finde ich so spannend, weil wir jetzt gerade so einen kurzen Ausschwenk gemacht haben, so zu NPD und Nazis, die so präsent vom Ort sind. Genau, und ihr habt ja eigentlich einen ganz anderen Ort für euch in Laucha gefunden, nämlich die Kirchengemeinde vor Ort. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr da in dieser Kirchengemeinde wart, seid und euch engagiert habt?
Ich war immer in der Christenlehre drin, das war nachher aber bei mir auf dem Dorf und irgendwann hört die Christenlehre ja auf, beziehungsweise hat man einfach auch Kontakt zu der Hauptgemeinde, was eben Laucha bei uns ist. Und ich glaube, irgendwann hat mich die Pfarrerin mit zum Jugendchor überredet. Ja, da haben wir uns auch kennengelernt dann tatsächlich. Genau, das fand ich einmal sehr schön und ich bin auch durch die Pfadfinder nochmal nach Laucha gekommen. Ich glaube, das war, genau, es gab so ein Kinderbibelcamp, hieß das. Das war einfach Zelten, Feuer machen und irgendeine Bibelgeschichte spielerisch erleben. Das waren auf jeden Fall immer sehr schöne Erinnerungen. Und dann waren da die Pfadfinder und da war mein Cousin dabei und irgendwie noch so andere, die ich kannte. Ich glaube, es waren nur Jungs. Aber da habe ich ganz gut reingepasst und ich habe gesagt, ich will das jetzt auch machen und bin dann zu den Pfadfindern gekommen, die sich in Laucha eben getroffen haben. Und also eins von beiden war zuerst, entweder war zuerst Pfadfinder und dann bin ich auch mit in den Jugendchor oder andersrum.
Und bei mir war es eine Freundin, die mich da sozusagen mit reingedragt hat, die war, glaube ich, da schon vorher im Jugendchor drin und hat mich einfach mal gefragt, ob ich da mal mitkommen möchte und ich war da mal mit dabei und das hat sich dann irgendwann so etabliert, dass wir den kompletten Donnerstag nach der Schule dann immer da im Dunstkreis von Jugendchor und junger Gemeinde verbracht haben. Also wir haben dann da rumgehangen mit den Leuten, die da waren, haben dann da gesungen und ab einem gewissen Alter dann abends noch irgendwie ein Bierchen getrunken zusammen, bis ich dann wieder sozusagen nach Hause gefahren wurde von der Pfarrerin. ja, und da hat sich dann einfach so ein Freundeskreis gebildet und etabliert, der teilweise auch noch bis heute besteht, was irgendwie das Coole daran ist.
Genau, und ihr habt aber schon eine Person ja auch tatsächlich sehr konkret benannt, auch in unserem Vorgespräch schon, und zwar die Pfarrerin, die da sowohl bei euch in der Geschichte als auch, wie ich das jetzt gerade so raushöre, eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Irgendwie, wer ist diese Person? Und was macht sie, also ihr habt sie ja als eine sehr besondere Frau auf jeden Fall mir auch so skizziert. Was macht sie so besonders?
Ich glaube, ich kann es aber nicht richtig benennen. Also vor allem ist sie einfach da für alles und jeden und stürzt sich wirklich so in diese Aufopferung für jemanden. Also auch jetzt noch, wenn ich jetzt sage, ich brauche das und das, dann sagt sie, okay, gib mir einen Tag und ich organisiere irgendwas. Und das macht sie, glaube ich, mit vielen Menschen, dass sie einfach sagt, ich opfere einfach alles von mir und gebe das anderen. Und auch in einer akzeptierenden Weise, also egal wie wir waren, wie wir gelebt haben oder irgendjemand, das war immer okay und das wurde nie thematisiert. Das hat sie einfach immer alles so hingenommen, wie die Leute sind und alle Personen so angenommen und aufgenommen, egal wie die waren.
Ja, ich denke auch, sie hat einfach geschafft, die Gemeinde zu wirklich einem krassen, besonderen Ort zu machen. Also gerade wenn wir sagen, wir haben jetzt hier dieses braune Kaff und da drin aber diese tolerante Blase, wo sie wirklich viel an Jugendarbeit auch gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass man da so einen Safe Space hat und da hinkommen kann. Und also auch immer wieder im Dialog mit mit den anderen sozusagen gegangen ist und gesagt hat, wir müssen auch mit denen reden irgendwie, und hat da irgendwie auch immer klar Position bezogen, aber irgendwie auch versucht, da nicht die Schotten dicht zu machen. Mhm. So. Und ich finde es auch sehr schwierig, Frau Wegner zu beschreiben. Oder was sie so besonders gemacht hat, ist einfach nur eine krasse Frau. Mhm.
Ja. Hat sie mit euch mal auch explizit über queere Themen gesprochen? Also ihr habt jetzt ja gerade schon gesagt, so, ne, sie bringen ganz viel Akzeptanz dafür mit, wie Menschen so leben und wie Menschen so sind. Fabian, du hast gerade gesagt, sie hat so einen Safe Space für euch geschaffen. Hat sie auch mal explizit queere Themen mit euch besprochen?
Ich glaube, also bei mir ist es nicht passiert, soweit ich mich erinnern kann. Ich denke nicht. Das Besondere war, glaube ich, eher, dass das... Also man hätte es mit ihr besprechen können, wenn man das Gespräch gesucht hatte. Sie hat immer ein offenes Ohr für alle Probleme. Auf jeden Fall hat das auch signalisiert. Aber das Besondere war eher, dass es alles völlig klar war, dass es akzeptiert ist. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass es einen offenen schwulen Kirchenmusiker gab, der ja einfach mit seiner Sexualität völlig offen umgegangen ist in der Gemeinde und auch mit den Jugendlichen und so. Und man da schon dadurch signalisiert bekommen hat, das ist alles, komm wie du bist, so ist alles okay.
Ich kann mich an so ein paar Situationen erinnern, wo es, wo sie mir signalisiert hat, ich weiß, dass es nicht einfach für dich ist manchmal, aber es ist trotzdem okay. Und auch so Gespräche mit, also auch ein bisschen in religiöse Gespräche rein, wenn es ein Gott liebt, liebt halt Gott alle Personen, egal wen oder was. Und ich hatte dieses Jahr, glaube ich, war dieses Jahr irgendwann mal da, und eine Person aus der Gemeinde hat sich als Transperson geoutet, und genau, die Mutter quasi hat dann auch das Gespräch mit ihr gesucht, und sie hat dann auch mit mir darüber gesprochen, weil, keine Ahnung, sie da, glaube ich, auch wusste, dass ich da einfach ein bisschen mehr Wissen habe oder in der Materie stecke, auch weil ich im Studium mich damit beschäftigt habe, und dann hatten wir da auch ein ziemlich gutes Gespräch drüber. Ja.
Cool, und Gespräche suchen, also ich merke das ja auch selber so aus meiner eigenen Biografie, und Gespräche suchen zu bestimmten Themen, das fällt ja manchen Menschen einfach wirklich auch schwer, so, ne? Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass es manchmal wie so eine Dampfwalze über sie kommt. Und deswegen finde ich das cool, wenn Leute aktiv das Gespräch suchen und sagen so, hey, das ist eine Lebensrealität, ich möchte mich damit irgendwie auseinandersetzen und das verstehen. Und es hat ja auch immer so was sehr Verletzliches, so zu jemandem zu gehen und zu sagen, darüber weiß ich nichts, kannst du mir bitte was darüber so erzählen? Mhm. Deswegen finde ich das einen richtig coolen Move tatsächlich, wenn Leute sagen so, hey, können wir da mal bitte drüber reden? Und umso cooler, wenn sie dann natürlich Anlaufpunkte haben von Menschen, die einem da auch Rede und Antwort stehen können. Mhm. Richtig gut. Was hat denn diese Kirche und diese Kirchengemeinde für euch und eure eigene Queer-Identität bedeutet? Ganz groß gefragt.
Ja. Das ist schwierig. Darüber haben wir uns auch vorher mal unterhalten und haben beide gesagt, dass dadurch, dass es nie so Thema war, sondern einfach immer so selbstverständlich, hat man das, glaube ich, damals gar nicht so richtig wertschätzen können, sondern erst im Nachhinein gesehen, wie wichtig das auch für die eigene Entwicklung war und was für ein Glück man hatte. Ich denke aber auch zum Beispiel, dass die Tatsache, dass da jemand Erwachsenes war, wie alt war Robert da, aber auf jeden Fall schon
alt.
Älter als wir.
In meinem Verständnis.
Der da quasi für mich als Junge vom Land, als junger Schwuler vom Land, schon eine Art Rollenbild eingenommen hat und mit dem man auch über alles sprechen konnte.
Ist das der Kirchenmusiker?
Der Kirchenmusiker, ja. Er war damals.
Ich glaube, halt er ist 10 Jahre älter als wir.
Okay. Ja, genau. Dass es einen Ort gab für mich, an dem ich andere Leute getroffen habe, mit so einer Thematik und Problematik, was sonst einfach nie so der Fall war, und man da offen in den Dialog treten konnte und Fragen stellen konnte und so. Das war, glaube ich, wirklich wichtig für meine Identitätsbildung, sexuelle Identitätsbildung. Und auch, ich war nie in einer queeren Community wirklich drin, aber das war, glaube ich, für mich damals so eine Art Substitut. Also diese Gemeinschaft, die ich da hatte, war mir genauso wichtig wie anderen Leuten wahrscheinlich in dem Alter ihre queere Communities.
Ja, ich glaube halt genau, das war einfach so selbstverständlich und es war einfach da. Also ich zum Beispiel war auch in Laucha dann quasi mit meiner Freundin da und das war auch offen und das konnte jeder sehen. Also quasi war ich in Laucha in der Kirche offen homosexuell und zu Hause nicht. Und damals habe ich das, glaube ich, auch nicht begreifen können, wie wichtig das ist, ist jetzt nur, wenn ich so zurückblicke oder auch, wenn ich drüber nachdenke, wie das anders gewesen wäre, wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich jemanden getroffen habe, der queer ist, wenn ich keinen Ort gehabt hätte, wo ich das einfach offen leben konnte, wie viel schwerer das gewesen wäre. Mhm. Also ich glaube, ich hatte einfach, oder wir hatten einfach super Glück, dass es diesen Ort gab.
Voll.
Und das war damals war das halt einfach so und wir hatten diesen Ort und wir haben uns da sicherlich alle wohlgefühlt, aber wie groß das war und wie viel Bedeutung das wahrscheinlich für uns hat und für unsere Entwicklung, für das Eingestehen, dass man vielleicht auch homosexuell ist, war das, glaube ich, super wichtig und hat richtig viel ausgemacht.
Absolut. Und ich höre ja auch irgendwie, also ich höre ja irgendwie bei euch auch so ein bisschen raus, ja, das war denn so. Und ich finde das ja, ich finde es einfach cool, dass es da so eine etablierte Selbstverständlichkeit gegeben hat, gibt scheinbar noch so. Und gleichzeitig denke ich mir, also, da muss auch einfach richtig arschviel Arbeit drin stecken. So, ne, also so ein Klima auch zu etablieren und das aufrechtzuerhalten und so, also ne, nicht nur von der Pfarrerin und vom Kirchenmusiker, sondern ja auch irgendwie von allen Leuten, die diese Gemeinde oder diese Gruppen halt irgendwie auch tragen. Das finde ich tatsächlich ziemlich beeindruckend, dass sich das so etabliert. Was vielleicht nicht immer ganz so sichtbar ist, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt hattet ihr ja gerade schon gesagt, das war voll viel wert, so queere Leute in der eigenen Jugend zu haben. Wart ihr damals auch schon befreundet und wusstet ihr voneinander, dass ihr queer seid? Fragende Gesichter und Köpfe drehen sich.
Also, ich sag mal so, wenn ich zurückblicke und meine ersten Erinnerungen an dich, die waren, glaube ich, fast schon mit deinem Mann. Also, ich weiß nicht, in welchem Alter ihr zusammengekommen seid, aber für mich, ich habe keine Erinnerung an dich, wo ich nicht weiß, dass du schwul bist.
Ich denke, die Laucherzeit ist für mich in so die Phase gefallen, in der ich quasi in bestimmten Kontexten offen geoutet war. Mhm. Also zum Beispiel in der Schule noch nicht, aber dafür im Jugendchor. Und deswegen war das wahrscheinlich auch für dich klar, wenn wir jetzt über den Kontext kannten. Mhm. Ich weiß auch noch, also ich glaube zum Beispiel, als ich da das erste Mal war und noch gar nicht so richtig selbst mit mir und meiner Sexualität im Reinen war, da war das irgendwie, hat das der Kirchenmusiker schon vermutet oder so, habe ich dann im Nachhinein mal so erfahren. Und das war dann auch relativ schnell da offen raus und kein Thema mehr. So. Mhm. Also ich denke, dass du es von mir wusstest, ist, glaube ich, gut nach, also wird wahrscheinlich stimmen. Andersrum weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht.
Ich glaube auch nicht, dass das an, also das kam ja bei mir auch erst später zum Thema. Also ich glaube, das war ja erst so relevant, als ich 16 war und mir das selber erst bewusst wurde, quasi.
Ich merke auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen sehnsüchtig werde, wenn ich das so höre, weil das, was ihr hattet, das hätte ich zum Beispiel richtig bitter nötig gebraucht damals. So, also es gab halt so Leute, die, da war es halt so ein offenes Geheimnis, beziehungsweise eine sehr starke Vermutung, dass das queere Leute waren. Mhm. Es gab aber keinen Kontext und keinen Raum und keine Möglichkeit, sich tatsächlich cool zu outen und zu leben. Und deshalb haben mir und ich glaube auch einfach vielen anderen Leuten, so, denen ich kannte, einfach so positive Bezugsbilder gefehlt. Mhm. Ja. Was ja auch so ein Grund ist, warum ich diesen Podcast tatsächlich mache. Was tatsächlich aber auch ein Grund ist, warum ich mein Coming Out einfach in Anführungsstrichen ziemlich lange verschleppt habe auch so. Weil ich einfach immer dachte, nein, das geht nicht. Und ich merke da, wenn ihr das gerade nochmal so erzählt, mit dieser Selbstverständlichkeit, wie wichtig das ist, so Anknüpfungspunkte zu haben. Und gleichzeitig frage ich mich, also Bianca, ich glaube, du hast das gesagt, ihr habt da ja irgendwie auch so ein bisschen in der Blase gelebt. Mhm. Wie war das außerhalb der Kirche? Also ich meine, Fabian, du hast ja gerade schon gesagt, so, du warst in Kontexten geoutet. Wie war das mit Schule, den Orten, in denen ihr gewohnt habt? Wie war das mit Familie? War das auch alles so geschmeidig oder?
Nee. Zu Hause habe ich mich erst geoutet, als ich 18 war und ins Ausland gegangen bin. Mhm. Und dann auch nur von meiner Mutter per E-Mail. Es war richtig feige. Es war, aber so ist das passiert. Mein Vater hat noch mal länger gedauert. Und in der Schule habe ich mich nie richtig geoutet. Mhm. Also ich hatte dann halt mit 16 eine Freundin. Und das habe ich so Stück für Stück, also am Anfang hat das niemand gewusst und dann so Stück für Stück den engsten Freunden und dann irgendwie die ganze Theatergruppe, weil wir hatten uns auch in der Theater-AG kennengelernt. Mhm. Und
cute. Also ich bin der Theaterpädagoge, das ist nicht mehr so
stimmt, cute das, story. Stimmt, wahrscheinlich das Herz auch.
Genau. Ja.
Genau. Es wusste dann halt diese kleine Gruppe, aber mehr habe ich in der Schule nie gesagt. Ich habe mich in der Schule nie geoutet, wir haben das in der Schule auch nicht gezeigt, außer halt in dieser, auch wieder so einer Blase quasi. Genau, dann gab es Laura, sie ist dann auch mit in die Kirche gekommen, ist dann auch mit in den Chor gekommen, und da war das einfach offen, da waren wir einfach zusammen. Was gibt es noch für Kontexte? Also mein Dorf quasi auch nicht, das hätten ja meine Eltern dann mitgekriegt. Es war, glaube ich, einfach der einzige Ort auch, wo ich so richtig offen queer war.
Ja.
Auch einfach, weil es nicht hinterfragt wurde.
Also ich denke, ich habe wahrscheinlich relativ im Vergleich zu anderen Biografien wenig Diskriminierung erfahren aufgrund meiner Homosexualität, aber ich habe es auch wenig außerhalb jetzt damals in damaliger Zeit im Kirchenbezug offiziell gemacht. Als ich dann quasi mich von meinen Eltern geoutet habe, habe ich denen das dann überlassen, das mit der Familie und dem Dorf irgendwie so zu klären, glaube ich. Weil ja, was für mich halt auch noch nicht so leicht war damals. Und hatte dann ja auch zu dem Zeitpunkt, ich bin dann ja aufs Internat gegangen, auch habe ich ja schon gar nicht mehr so richtig zu Hause gewohnt. Also was die Leute dann im Dorf gedacht haben, war mir relativ egal.
Auch gut, weil also so, ne, das kannst du ja, also ich vermute, das kannst du ja vor allem machen, weil du weißt, dass du da eine Gruppe hast, die hinter dir steht. So,
genau,
ne?
Ja.
Also ich hatte das eine ganze Weile nicht, deswegen war es mir nie egal, was die Leute im Dorf über mich gedacht haben. Gerade die Jugendlichen, weil ich mir gedacht habe, das ist die Gruppe, mit der muss ich klarkommen.
Genau, ja.
Und also finde ich spannend gerade, das zu hören.
Ja, Gruppenjugendliche gab es seit zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Dorf. Es ging ganz sein. Aber ja, ich verstehe das schon. Aber insofern, so was die anderen älteren Leute im Dorf so gesagt haben, war mir dann zu dem Zeitpunkt zum Glück egal, eben weil ich vorher die positiven Erfahrungen gemacht habe, denke ich.
Wundern sich Leute manchmal oder gibt es irgendwie auch Irritationen, wenn ihr sagt, hey, wir sind christlich und queer?
Immer? Ja, also Leute, die mich kennen, die wissen das und dann war das schon mal Thema. Aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn das zusammenkommt, also ne, Leute, die mit mir zu tun haben, wissen in der Regel, dass ich lesbisch bin und das kommt irgendwann auf. Und irgendwann kommt halt auch auf, dass ich was mit Kirche mache. Und es wirft immer Irritationen auf. Es ist immer so dieses, ach krass, wie kann das denn sein? Oder fragende Blicke. Ja, und dann erzähle ich von Laucha und sage, naja, ich hatte halt Glück. Und ich sage immer, ich wäre auch nicht mehr kirchlich, wenn ich nicht in Laucha aufgewachsen wäre und ich diese Gemeinde so schätze. Ich kann, glaube ich, von mir auch nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt an Gott glaube, dass ich super meinen Glauben auslebe. Aber was ich halt habe und an was ich glaube, ist diese Gemeinschaft, die es einfach gibt und die ich da erfahren habe und die mir so viel gegeben hat, was für mich auch einfach ein Teil von Glauben und von Kirche ist. Und genauso begeistert, wie ich davon bin, erzähle ich es halt auch immer und dann wird es allen irgendwie klarer, aber eine Irritation ist immer da.
Und hast du das Gefühl, das sind Irritationen im Sinne von, ach krass, das hätte ich nicht gedacht, erzähl doch mal bitte, oder sind das Irritationen im Sinne von, hey, das geht doch gar nicht, rechtfertige dich doch jetzt mal, wie du als queere Person in christlichen Kontexten unterwegs sein kannst.
Ich glaube, das sind immer Reaktionen wie, erklär's mir mal, ich verstehe es nicht, ich habe da kein Bild dazu, aber auch nur, weil ich die Gespräche ja oft mit Freunden führe oder mit Leuten, die ich gerade kennenlerne.
Damals, als ich quasi noch regelmäßig und hochfrequent in irgendwelchen Kreisen da, in Kirchenkreisen aktiv war oder drin war, auch in Chorprojekten zum Beispiel, da hatte ich das Gefühl, noch nicht so wirklich. Und das ist auch die Zeit, die quasi mein Bild von Kirche geprägt hat. Und ich kriege jetzt in den letzten Jahren irgendwie vermehrt mit, dass die Leute immer ein bisschen irritiert sind und rumwundern, wenn ich sage, ich habe kirchlich geheiratet. Ich habe meinen Mann kirchlich geheiratet.
In Laucha?
In Laucha.
Ja. Da werde ich gleich vielleicht nochmal nach.
Ja, kannst du gern. Dass so viel, also einfach auch Unwissen herrscht und ein bisschen Berührungsängste, was Kirche angeht und was Kirche ausmacht und ist. Und dass es eben ja nicht nur so eine rückwärtsgewandte Institution ist, sondern dass da auch viele Projekte und Sachen gibt, die wichtig und gut sind. Und das kommt natürlich dann auch immer auf die Gemeinde an. Und ich kann persönlich auch nur von der evangelischen Kirche sprechen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es in der katholischen aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich da hätte heiraten dürfen. Irgendwie hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren da so eine, oder fällt mir auf in den letzten Jahren, dass sich da so ein Bild von Kirche etabliert hat, das für mich überhaupt nicht stimmig ist. Und dann
wird,
na eben, dass alle christlichen Menschen denken, nur Mann und Frau gehören zusammen und können heiraten, was eigentlich Blödsinn ist. Also es gibt wahrscheinlich in jeder Gemeinde konservative und progressive Leute, die das ganz anders sehen und jeder hat ein anderes Verhältnis zu Glauben und zu den christlichen Richtlinien des Lebens und so. Aber es ist halt nicht alles, also es ist nicht per se eine diskriminierende Institution für queere Menschen.
Mhm.
Und es gibt auch unglaublich viele queere Ehrenamtliche, wie wir neulich nochmal festgestellt haben, ist es, wenn man die queeren Leute aus der Ehrenamtlichkeit abzieht, dann gibt es irgendwie kaum noch Leute, die irgendwas machen. und das
Classy.
Ja. Genau, also das ist durch einen Kontext, wo man offen als queere Person leben kann und in einer Gemeinschaft leben kann, genau.
Aber gibt es irgendwie so Connections oder Vernetzungen oder Arbeitsgruppen so gemeindeübergreifend? Oder habt ihr ja das Gefühl, dass es so, ja, in dieser Gemeinde sind wir hier und in dieser Gemeinde sind wir da? Gibt es irgendwie auch so ein queeres kirchliches Netzwerk oder sowas in die Richtung?
Ich weiß, dass es gibt. Ich weiß nicht, inwieweit, ich glaube nicht, dass Laura da irgendwie Teil davon ist. Ich weiß, in Halle, also ein Freund von uns, der damals eine Zeit lang auch in Laucha gelebt hat und jetzt Pfarrer in Landsberg ist, wo ich auch die Pfadfinder mache, hat den CSD-Gottesdienst in Halle gehalten.
Mhm. Ich hörte davon.
Genau, und da weiß ich, das war quasi in Kooperation mit irgendeiner Organisation, die sich für Queer und Glauben einsetzt oder ne, die das halt zum Thema machen. Deswegen weiß ich, dass es das gibt. Ich glaube nicht, dass das in Laucha in der Gemeinde irgendwie eine Vernetzung gab.
Ja. Aber also dadurch, dass die Gemeindezahlen immer weiter schwinden, also die Gemeindemitgliederzahlen immer weiter schwinden und die Kirche halt auch an sich einfach immer kleiner wird, die Leute, die in der Kirche sind, immer weniger, müssen jetzt, oder ist es jetzt auch dabei, dass Strukturen aufgebrochen werden und da mehr Vernetzung untereinander passiert, aber das ist jetzt eben halt ein Prozess, der gerade stattfindet.
Ja. Ich glaube, als du vorhin erzählt hast, wollte ich noch sagen, dass ich das, glaube ich, auch verstehen kann, dass es Irritation aufwirft, wenn Queer und Glaube irgendwie zusammenkommt oder Queer und Kirche, weil es, glaube ich, auch viele Negativbeispiele dafür gibt. Und weil das ja wirklich in vielen Gemeinden nicht akzeptiert wird oder das sehr konservativ gesehen wird, vielleicht auch, weil es einfach nicht Thema ist.
Genau, und da ja wahrscheinlich aber so zwischen Protestantismus und Katholizismus das echt nochmal ein anderer Schnack ist, oder?
Glaube ich ja.
Ich denke auch. Auf der anderen Seite darf man halt auch nicht zu sehr pauschalisieren, natürlich. Mhm. Also es gibt auch in der protestantischen Gemeinschaft einfach also Regionen, wo es eben ein bisschen anders läuft, die das noch nicht so sehen wie andere, zum Beispiel Landsberg und Laucha sind jetzt da Vorreiter, die haben aber auch zu kämpfen mit kleineren Gemeinden innerhalb oder mit angrenzenden, wo die das alles noch nicht so sehen. Und zum Beispiel jetzt in Landsberg in der Gemeinde gab es auch die Abstimmung im Gemeindekirchenrat.
Ja,
Gemeindekirchenrat, darüber, ob queere Paare jetzt auch getraut werden dürfen oder ob es da nur...
Es geht nur um gleichgeschlechtliche Paare.
Mhm. Nur gleichgeschlechtliche, ja, siehst du.
Ja, genau.
Und wie ging es aus?
Wie gesagt, das ist der Freund von uns, der in Laucha auch viel groß geworden ist und jetzt in Landsberg eben Pfarrer ist und der von Anfang an gesagt hat, ich will das zum Thema machen und ich will diese Abstimmung haben, bevor ein Paar auf mich zukommt und sagt, sie möchten getraut werden.
Okay, cool.
Genau, also ne, auch mit uns lange befreundet. Ich glaube, deswegen ist er auch... Also, ich sage jetzt einfach mal, dass es vielleicht ein bisschen an uns liegt, dass dieses Thema präsenter für ihn ist. Genau, es gab quasi eine Person in diesem Kirchenkreis, die das absolut nicht wollte. Da gab es richtig Streitgespräche. Also, die haben sich nicht angeschrieben, aber es gab Diskussionen darüber. Und die konnten sich nicht einigen. Und das Ende vom Lied war, dass es eine Abstimmung im Gemeindekirchenrat gab. Ich habe da auch tatsächlich einen Brief hingeschrieben und habe gesagt, hier, ich bin homosexuell, ich arbeite ehrenamtlich in eurer Kirche. Das ist ein Thema, macht euch das bitte bewusst, dass ich nicht die Einzige sein werde und dass es bestimmt viele in eurer Gemeinde gibt. Genau, und jetzt war die Abstimmung und es ist positiv ausgegangen. Es hat quasi nur diese eine Person dagegen gestimmt und die ist jetzt auch aus dem Gemeindekirchenrat ausgetreten. Aber ja, jetzt ist es in allen Gemeinden in Landsberg durch, dass die gleichgeschlechtliche Paare trauen würden.
Okay, nice.
Genau, das meine ich. Man hat es halt immer mit Menschen zu tun und die sind natürlich verschieden. Das heißt, man hat überall auch Leute, die andere Ansichten haben. Und deswegen denke ich, wenn wir jetzt nochmal zurück auf katholisch-evangelisch gehen, da wird es auch so sein, die sind vielleicht tendenziell alle ein bisschen weiter in der einen Ecke. Aber ich denke nicht, dass man deswegen sagen muss, das gibt es nur hier bei uns, bei den Protestanten.
Nochmal für mich zum Verständnis. Jede Gemeinde beschließt das selbst, ob sie das machen oder nicht.
Also,
oder gibt es da irgendwie auch von der EKD irgendwie eine Grundsatzentscheidung oder irgendwie sowas?
Also bei uns ist ja die EKM und ich glaube,
das heißt die
Evangelische Kirche Mitteldeutschland.
Ah ja, okay.
Glaube ich.
Ja.
soweit ich weiß, haben die gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Ich glaube, die EKM hat gesagt, gleichgeschlechtliche Paare trauen, ist gar kein Problem in unserer Kirche. Aber die PfarrerInnen müssen ja trotzdem immer mit ihrer Gemeinde arbeiten. Ich weiß, Frau Wegner hat euch damals einfach getraut, ohne das mit der Gemeinde irgendwie abzusprechen.
Ja.
Sie hat Rebel. Das einfach. Sie hat das. Ja, ist sie auch ein bisschen. Aber glaube ich auch mit dem Wissen, dass es für niemanden ein Problem gewesen wäre. Und unser Freund in Landsberg wollte halt, glaube ich, einfach, dass da alle auf einem Level sind und dass das bewusst wird. Deswegen hat er vorher diese Abstimmung gemacht.
Gut. Genau das ist es ja, also es ist ja auch so ein Credo, was ich ein bisschen vertrete, so ne, Sicherheiten schaffen, bevor die Hütte brennt, so, genau. Damit nicht alle immer erst die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn queere Personen auf einmal da sind und sagen, hey, wir möchten das, was alle auch möchten, und alle dann so, was machen wir damit, sondern so ne, sich also im Vorhinein schon mit beschäftigen und Sicherheiten einfach schaffen, bevor irgendwie nur die Tugend aus der Not heraus erwächst, so, finde ich richtig gut, ja. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, genauso war der Plan dahinter.
Genau. Und bevor ich nochmal vielleicht in Richtung deiner Trauung komme, du hattest ja gerade auch schon, Bianca, so ein bisschen korrigiert, es geht vor allen Dingen um die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. So queer ist ja ein großes Spektrum, sowohl was sexuelle Orientierungen als auch Geschlechtsidentitäten angeht. Habt ihr das Gefühl, irgendwie Themen von transgeschlechtlichen Menschen, intergeschlechtlichen Menschen gibt es irgendwie auch, startet gerade was an Sensibilisierungsarbeit, an Sichtbarkeiten?
Also ich glaube halt ganz allgemein gesellschaftlich ist Homosexualität sowas, was mittlerweile jeder kennt, wo alle schon mal was gehört haben, wo sich alle schon mal eine Meinung zu gemacht haben und dann kommen jetzt auch so Transsexualität, was glaube ich auch schon viel Thema ist und dann kommen ja aber noch ganz viele andere Sachen, wo sich Leute noch überhaupt keine Gedanken zu gemacht haben oder was überhaupt noch nicht so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und ich glaube, genauso ist es auch mit der Kirche, dass Homosexualität jetzt ganz viel Thema ist, weil es auch einfach gesellschaftlich schon viel Thema ist und viel präsenter ist. Aber da gibt es ja noch so viel mehr und das wird halt auch noch nicht mitgedacht. Aber das gilt jetzt, glaube ich, nicht nur für Kirche, sondern das gilt halt allgemein.
Sehe ich genauso. Die Sichtbarkeit des Themas ist jetzt halt einfach in den letzten Jahren extrem hochgegangen und da muss jetzt halt schnell reagiert werden, aber das passiert natürlich auch jetzt nicht ad hoc, sondern sukzessive und da wird viel passieren.
Seht ihr da irgendwie, oder was für Potenziale seht ihr darin, dass Kirche diesen Prozess von queerer Sichtbarkeit und queerer Sicherheit weiter unterstützen kann oder seht ihr Kirche da sogar mit in Verantwortung?
Ich sehe alle Menschen in Verantwortung, von daher auch die Kirche. Na, ich glaube, die Kirche hat viele Möglichkeiten, was mitzubewirken, weil es ja doch immer einen großen Menschenkreis quasi betrifft. Also wenn die Kirche jetzt sagt, wir führen zum Beispiel nochmal Taufen durch für Leute, die jetzt eine Transition durchgemacht haben und sagen, wir taufen dich jetzt nochmal unter deinem neuen Namen oder sowas, als spontane Idee, ich glaube, das würde viel ausmachen. Oder dass man einfach queere Räume schafft oder auch in der Kirche sagt, wir informieren euch darüber. Ich glaube, da ist einfach super viel Potenzial da, weil es viele Menschen erreicht. Und vielleicht auch viele Menschen, die denken, dass das nicht zusammenpasst mit Glaube und Kirche und queer. Und denen dann bewusst zu machen, na doch, voll.
Genau, und weil wir schon über gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen haben. Du hast deinen Mann in Laucha auch geheiratet, tatsächlich.
Genau, ja.
So hat sich dann. Genau, ich hab's vergessen, das wurde vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber hast du ihn auch in Laucha kennengelernt?
Nee, kennengelernt nicht. Ich habe ihn zu der Zeit, als ich noch relativ viel in Laucha war, kennengelernt. Und er ist dann ja durch mich sozusagen mit da reingekommen in den Kreis und in den Freundeskreis auch.
Okay.
Und genau, der sich.
Also es war für euch relativ klar, dass ihr beide eine kirchliche Trauung auch wollt, oder war das ein Thema?
Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Damals war das alles noch nicht klar, dass wir jetzt eine kirchliche Trauung wollen und so. Das hat sich.
Die Eheöffnung gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht
vor 10 Jahren. Genau, die war 17, glaube ich.
17, ja.
Ja.
Erstmal heiraten generell, der Gedanke kam auch aus pragmatischer Sicht, wurde der zumindest geboren. Also ich habe da schon immer mal ein bisschen länger gestichelt, weil theoretisch stellen wir uns vor, dass wir gerne mal Kinder hätten. Und dann ist es einfach ganz gut, wenn man vorher ein paar Jahre verheiratet war. Vorher. Also es ist einfach ein bisschen so pragmatisch gesehen und entstanden. Aber da braucht man ja erstmal nur standesamtlich dafür. Und als dann die 2017 die Homo-Ehe sozusagen durch war, dann hat mein Mann auch gesagt, so, okay, jetzt können wir das machen. Vorher wollte ich das nicht mit der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft. Und ja, dann war so mein Gedanke, als es dann irgendwie doch ein bisschen romantischer wurde mit dem Antrag und so und es dann irgendwie doch eine schöne Vorstellung war.
Wie war das? Darf ich neugierig fragen?
Ja, das darfst du. Das war übrigens auch in Laucha.
Ah ja.
Das war sehr schön. Mir wurde gesagt, dass wir einen Spieleabend machen in Laucha mit Freunden. Und als wir dann dort angekommen sind, kam ein Kumpel vorbei und meinte so, könnt ihr uns mal kurz irgendwie helfen, irgendwelche Gesangsbücher irgendwo hinzutragen oder irgendwas, irgendeine blöde Aufgabe. Und ich noch völlig nichts ahnend, ja klar, machen wir, sind so in die Kirche reingekommen und dann waren da ganz viele Kerzen aufgestellt und Fackeln und Freunde haben ein Chorstück gesungen. Und dann hat er mich gefragt und dann habe ich ja gesagt und dann haben sie noch ein Chorstück gesungen. Es war sehr schön und sehr romantisch.
Cute.
Genau. Und als es, wie gesagt, auch unter anderem dadurch dann der romantische Gedanke der Ehe dann irgendwie dazukam zu dem pragmatischen, dachte ich irgendwie so standesamtlich, die standesamtlichen Trauungen, die ich erlebt habe, waren halt alle, nicht alle, aber ein bisschen unpersönlich so generell. Und die kirchlichen Trauungen, die ich erlebt habe, gerade bei Frau Wegner, waren halt echt richtig cool. Und da sich ja mit Laucha irgendwie auch so ein Kreis dann schließt, ne,
habe ich mir auch gedacht, ja,
voll. Wollten wir das dann gerne dort machen. Und dann hatten wir richtig, ja, den Jackpot, dass wir quasi zwei Pfarrer hatten, einmal Frau Wegner und einmal den Freund aus Landsberg, der jetzt in
Landsberg ist.
Er hat die Liturgie gemacht und sie hat die Predigt gehalten und es war echt eine richtig schöne
Traum. Ich nehme an, du warst dabei.
Ich war Trauzeuge.
Ah ja, okay. Wie, wart ihr das erste gleichgeschlechtliche Paar, was getraut wurde in Laucha?
Ja.
Soweit ich weiß, ja.
Was ging euch da durch den Kopf? Also sowohl dir als du, der du verheiratet wurdest, als auch du die Trauzeugin war. Und die erste queere kirchliche Trauung in Laucha passiert.
Ich hatte die Öffentlichkeitswirkung ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel. Also, dass das ja ein öffentliches Happening ist, wurde mir erst bewusst, als dann da Eltern von Freunden aufgetaucht sind. Oder zum Beispiel deine Großmutter, die irgendwie gar nicht so explizit jetzt eingeladen waren oder so. Aber natürlich, Trauung in der Kirche, da kann halt jeder kommen, der möchte. Und das ist auch, fand ich auch sehr schön.
Ist es so?
Ja. Ja, es ist halt ein Traugottesdienst. So. Also krass. Es ist im Endeffekt ein
so viele Sondergottesdienst. Dinge, die ich noch nicht weiß.
Okay. Das machen auch nicht viele Leute, die sagen, oh, eine Hochzeit, lass mal hingehen.
Ja. Wo ist der Kuchen?
Meine Mutter und meine Oma waren halt einfach da, weil ich Trauzeugin war. Und also meine Mutter kennt dich ja auch. Und
Ja, und genau, es waren auch ein paar andere Leute da, zum Beispiel aus meinem Dorf waren Menschen da und Theresas Eltern, weiß ich gar nicht. Ja, es waren noch so ein paar Leute, wo ich mir dachte, ach ja, stimmt, das ist irgendwie auch ein bisschen ein öffentliches Ding. Das war mir aber vorher gar nicht so bewusst, zum Glück wahrscheinlich auch, da war der Druck nicht so hoch. Aber ja, ich denke, also zumindest bei den Leuten, die da waren, kam das gut an und
Und sind nach euch nochmal gleichgeschlechtliche Paare getraut worden?
Nicht, dass ich wüsste.
Ich wüsste jetzt auch von niemandem. Aber ich soll auch sagen im Podcast, ihr könnt alle bei Frau Wegner anrufen, die traut euch alle.
Ja. Ach so, das zu dem cute. Thema, organisatorisch vielleicht gut zu wissen. Ich war ja vorher katholisch. Ich bin dann für die Trauung, damit ich das in Laucha machen kann, sozusagen habe ich die Lager gewechselt. Und bin jetzt quasi, also ja, habe meine Konfession gewechselt, bin jetzt evangelisch und in die Gemeinde in Laucha eingetreten, weil das die Gemeinde ist, zu der ich den größten Bezug habe. Das gehört wahrscheinlich noch dazu, sollte man wissen, wenn man sich da trauen möchte.
Und Frau Wegener ist wahrscheinlich ob dieses gesamten Zirkels von, ich nehme an, sie hat dich auch getraut, getauft, oder?
Wenn du einmal getauft bist, gibt es nicht nochmal eine Taufe.
Ach so, okay.
Du kriegst, aber ich hatte eine feierliche Aufnahme in die Gemeinde, ja, genau, hat sie auch gemacht. Auch sehr schön gemacht.
Und ich nehme an, als sie, also war das für sie auch das erste Mal, dass sie ein gleichgeschlechtliches Paar vermählt hat?
Ja. War's.
Wisst ihr, wie es ihr damit ging?
Ich würde behaupten, nicht anders als bei anderen
Denke
Paaren.
Ich auch.
Weil es ja die ganze Zeit so ein Selbstverständlichkeitsding ist.
Okay, cool.
Also sie hat nichts gesagt im Bezug, vielleicht frage ich sie nochmal, aber...
Ja, also nicht jetzt wie unser Freund aus Landsberg, der freut sich da schon übelst drauf und ist da ganz aufgeregt, aber ich glaube, Frau Wegner war das irgendwie... Mhm. Völlig selbstverständlich.
Ihr habt sich einfach gefreut, dass ihr euch trauen kann, weil ihr euch so gern hat.
Ja.
Cute. Jetzt hatten wir gerade so über deine Hochzeit gesprochen. Bianca, ich wollte gerne bei dir nochmal nachfragen. Du hast gesagt, dass du bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern so sehr aktiv warst oder auch noch bist sogar, oder?
Bist, genau, also bin ich wieder wahrscheinlich. Genau. Ich war in Laucha quasi... Erst Mitglied und irgendwann habe ich dann eine Gruppe geleitet und irgendwann habe ich auch den Stamm mitgeleitet.
Heißt das Stämme bei den PfadfinderInnen?
Ja.
Okay.
Genau. Bin aber halt irgendwann weggezogen und hatte einfach auch nicht mehr die Zeit, ständig in Laucha zu sein und das zu machen. War dann nur noch ein bisschen auf so größeren Sachen aktiv oder dabei, wenn hier so deutschlandweite Lager sind oder sowas. Und genau, Werner, also unser Freund aus Landsberg, der da jetzt Pfarrer ist, da war klar... Der hatte damals die Pfadfinder geleitet und auch mich quasi als Gruppenkind gehabt, aber dann ja irgendwie auch eine Freundschaft entstanden und weiter Kontakt gehabt und etc. Es war klar, wenn der irgendwann seine Gemeinde hat und Pfarrer ist, dass er wieder Pfadfinder macht und dann war er halt hier so in der Nähe. Ne? Man weiß ja immer nicht, wo es hingeht, wo man quasi eingesetzt wird als Pfarrer. Und dann war er dann aber so nah an Leipzig dran und irgendwann war Thema so, ich komme jetzt an in der Gemeinde, gib mir noch ein bisschen, dann mache ich den Pfadfinderstamm wieder auf. Ich so, mach den auf, ich mache dir die Kindergruppe. Genau, und jetzt haben wir den Stamm quasi zusammen seit einem Jahr. Ich mache die Kindergruppe, also die ganz Kleinen.
Und das heißt, welche Altersklasse?
6 bis 10 sind die Wölflinge. Genau, und Werner macht quasi die nächste Altersstufe. Ja, und jetzt sind wir dabei, das aufzubauen und haben da auch von jetzt auf gleich... ziemlich viele Kinder, also 25 Kinder an der Hand gehabt. Ja, ich glaube, die Gemeinde hat so ein bisschen auf was Cooles gewartet für die Kinder. Und es sind aber auch nicht nur Kinder aus der Gemeinde. Also klar ist das jetzt irgendwie, es gibt verschiedene Verbände so deutschlandweit und das ist jetzt nun mal der christliche, in dem wir sind. Da kann aber jeder mitmachen. Also es ist jetzt nicht Voraussetzung, so ist es halt einfach.
Und ist da Coming Out Queerness auch cool?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich habe mich jetzt nicht offiziell als queer geoutet. Ich habe mich jetzt vor diesem GKR offensichtlich geoutet, in dem ich diesen Brief geschrieben habe, wo es um diese Abstimmung für diese Ehe ging. Ich habe mich aber jetzt nicht vor die Gruppe gestellt und gesagt, so, ich bin Bianca, ich bin lesbisch, ich leite jetzt ihre Kinder an. Ich glaube, auch ein bisschen durch den Podcast habe ich gedacht, ich fände es aber, glaube ich, cool, wenn ich es demnächst mache oder wenn ich das öffentlicher machen würde. Auch nochmal so drüber nachgedacht, ne, was Robert für uns war, also der Kirchenmusiker in Laucha, dass ich das, glaube ich, schön fände, wenn ich das auch sein könnte. Einfach eine queere Person, die Leute kennen. Nichtsdestotrotz, also ich habe eine Regenbogenfahne auf meiner Kluft draufgestickt und die Kinder haben natürlich auch gefragt, wofür die steht. Ich gesagt, na, das ist halt, dass man alle Menschen toleriert und jeder lieben kann, wen er will, etc. Also ich verstecke das ja nicht und wenn jetzt jemand fragen würde, würde ich auch ehrlich antworten, aber so, dass ich es offiziell gemacht habe, war nicht der Fall. Ich glaube, man kommt auch selten in eine Situation, wo man sagt, so Kinder, ich muss euch da mal was sagen. Aber ich glaube, jetzt so in den letzten Tagen auch nochmal intensiver darüber nachgedacht, dass ich es glaube, gern machen würde.
Mhm. Jetzt haben wir viel über Laucha gesprochen. Laucha ist so ein zentraler Ort und ja nicht nur ein geografischer Ort, sondern auch ein emotionaler Ort in eurem Leben.
Ja.
Wenn ihr so in die Zukunft blickt, geht es irgendwann mal zurück nach Laucha eigentlich? Oder?
Ich könnte es mir generell, also wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mal irgendwann wieder auf ein Dorf ziehen will, kann ich mir auch vorstellen, dass es so die Region wird. Einfach, weil es auch wirklich eine schöne Region ist. Da gibt es guten Wein, da gibt es eine gute Landschaft, da ist man...
gute Reihenfolge.
Priorität richtig gesetzt.
Und da ist man halt irgendwie auch zu Hause. Irgendwann ist halt auch Frau Wegner nicht mehr da und dann weiß ich gar nicht, ob das nicht dann super traurig ist, ja, in Laucha.
Ich denke auch, dass Laucha für mich eher zum Großteil mit nach Leipzig gekommen ist, wenn ich das mal so sagen darf, weil du hier bist und andere Freunde auch, mhm, und das, was Laucha so ausgemacht hat, viel immer noch existiert und man geht da nochmal hin, wenn da irgendwelche Happenings sind, Passionsspiel oder so oder irgendwelche Anlässe, aber ja, wie gesagt, der Freundeskreis oder der sich da etabliert hat, den gibt es ja noch und der wird auch weiter existieren in, mhm, der Zukunft noch. Ja.
Gibt es, was ihr noch sagen, ergänzen, nachtragen wollt, während das Mikrofon noch läuft? Irgendwas, das euch noch auf den Lippen liegt?
Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich einfach mal ganz großes Danke sage, auch an die Gemeinde Laucha, an Frau Wegner, an Robert, noch an Werner in Landsberg, die alle daran arbeiten, dass Kirche irgendwie ein Ort für uns ist, wo wir da sein können, wo wir sein können, wie wir wollen, der für uns ein Ort war, wo wir aufgewachsen sind, als queer, und das überhaupt kein Problem war, dass es für uns so eine tolle Erfahrung war und uns einen Ort gegeben hat, der uns irgendwie sicher erschien, sodass wir uns da outen konnten. Und vielleicht auch noch ein Appell an andere Gemeinden und Kirchen, dass das super wichtig ist, dass das akzeptiert wird und dass man da offen für ist, als Raum und der so viele Chancen für heranwachsende Menschen, aber auch für Erwachsene bietet.
Ja, ich schließe mich in allen meiner Vorrednerinnen an, auf jeden Fall. Ja, möchte einfach nochmal betonen, also an alle, die jetzt irgendwie auf dem Dorf Jugendliche queer sind und irgendwie nicht wissen, wohin, und es gibt vielleicht keine Community oder keine anderen Vorbildrollen und so. Es gibt bestimmte Orte, von denen man vielleicht nicht auf den ersten Blick denkt, dass sie für einen gut sind und dass sie einen wohlwollend aufnehmen. In deinem Podcast kam immer auch schon viel raus, zum Beispiel die Feuerwehr, die du angesprochen hast oder so, oder andere Vereine, Sportvereine, irgendwas. Und so kann Kirche eben auch ein Raum sein und man kann dem eine Chance geben. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts, aber versuchen kann man es auf jeden Fall, wenn die Leute dort nach den, ich sag mal, Gebot der christlichen Nächstenliebe leben, so wie sie es eigentlich sollten, dann ist man da gut aufgehoben.
Die Storys von Bianca und Fabian haben mich tief beeindruckt. Vor allem, wie überaus engagiert Frau Wegner für die Gemeinde eintritt. Dabei ist mir klar geworden, wie wichtig und tragend Haltungen sein können, auch wenn Menschen keine ExpertInnen für explizit queere Themen sind. Lebensrealitäten ernst nehmen und eine inkludierende Gesellschaft leben, kann so wichtige Signale senden. Und so können Allies für queere Menschen Sicherheiten schaffen. Biancas Satz, dass sie alle Menschen für diese Sicherheiten in der Pflicht sieht, also auch die Kirche, ist mir besonders hängen geblieben. Und ob Osten oder nicht, Kirche hat einen riesigen gesellschaftlichen Einfluss. Die queere Revolution startet dabei nicht nur in der Gemeinde und somit von unten, sondern auch damit, dass AkteurInnen mit gesellschaftlicher Reichweite und Verantwortung sich stark machen für LGBT-Rechte überall. Damit werden natürlich nicht alle Themen bis zum Bodensatz durch sein. Aber auch hier gilt, it's a process. Und was für einer. Ich als Person, die mit Religion und religiöser Praxis wenig zu tun hat, habe wirklich viel Neues gelernt und einige meiner Perspektiven zurechtruckeln können. Dafür danke an euch, Bianca und Fabian. Und danke an die Kirchengemeinde in Laucha, dass ihr queeren Menschen diese Sicherheit im ländlichen Raum bietet, wo das nächste queere Jugendzentrum wahrscheinlich nicht gerade um die Ecke ist. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Auch wenn ihr mit mir Podcast-Geburtstag feiern wollt. Bis dahin.